dann auch noch von Menschen, die es sicherlich gut meinen, E-Mails bekommen, die Angst machen, dann frage ich mich, ist das tatsächlich die Botschaft, die wir verkünden sollen heute? Ist ja alles gut gemeint, wenn da gewarnt wird von dem einen oder von dem anderen. Aber mir ist eins aufgefallen, das wollte ich euch weitergeben und deswegen möchte ich auf tagesaktuelle Dinge auch so wenig eingehen. Jesus ist auf seinem Erdenleben auch nicht auf das tagesaktuelle eingegangen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der hat sich nicht über Nero oder seinen Vorläufer aufgeregt. Er hat sehr langsam und vorsichtig Antworten gegeben, wenn es um Steuerfragen ging. Da sagt er einfach, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ansonsten hatte er eine ganz klare Botschaft für uns von Gott und ist aufs Tagesaktuelle gar nicht eingegangen. Dann gucken wir uns die Apostel an. Die Apostel sind auch nicht auf das tagesaktuelle Geschehen eingegangen, sondern sie hatten eine klare Botschaft zu verkünden. Sie haben den Geschwistern versucht, den Blick auf Jesus hinzulenken. Und damals gab es sehr große, massive soziale Ungleichheiten, nämlich Sklaverei en masse. Und gerade die ersten Gemeinden hatten viele Sklaven in der Gemeinde, genauso wie die Mutter des Kaisers, also Kaiserin Mutter, gläubig war in Rom, die Bandbreite war enorm groß, daraus macht Paulus überhaupt kein Aufhebens. Sondern vielmehr sagt er, jeder soll mit dem Stand, den Gott ihm zugeordnet hat, zufrieden sein. Das ist schon harter Tobak, wenn du Sklave bist. Aber um was geht's den Herr Jesus, um was geht's den Aposteln? Es geht also um Gott und es geht um die frohe Botschaft der Errettung. Es geht ums ewige Leben, es geht um Vergebung und nicht um tagesaktuelle Geschehen. Klar, da findest du mal einen Bibelvers, wenn ihr hört von Kriegs- und Kriegsgeschrei, von Katastrophen und Erdbeben und Bränden und was auch immer, dann setzt euch ins Kämmerlein und trauert, steht da nicht. Sondern da steht, dann erhebet eure Häupter. Und was heißt dieses Haupt erheben? Ich mache es euch mal vor. Die Nase ist erst unten und das Leben ist so schwer und es ist alles eine Katastrophe. Und dann erheben wir unsere Häupter, denn der Herr ist nahe beigekommen. Und nur im Hochschauen sehen wir, dass der Herr da ist. Der Apostel Paulus bezeugt, der Herr ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist doch die Frage, ist der Herr Jesus nahe bei dir in dieser Zeit? Ich sage ja gar nicht, dass das alles trivial ist. Nein, das ist schlimm und das wird noch schlimmer werden, da bin ich überzeugt von. Die Frage ist, wie nah ist mir Jesus? Und darum ging es dem Herrn Jesus und darum ging es den Aposteln. Wenn wir sagen, oh, wir Frommen, die wir Gott kennen, müssen uns ins Tagesaktuelle doch als Organisationen einmischen, da habe ich jetzt wieder so einen Brief gekriegt, der das fordert, da muss ich schon ins Alte Testament gehen, wo die Propheten den Königen direkt auf ihr Handeln etwas gesagt haben. Aber da ging es auch immer darum, dass die Könige von Gott eingesetzt waren und dass sie nicht Gottes Willen getan haben. Also auf welchem Boden bewege ich mich? Altes Testament? Oder Neues Testament. Bemühe ich mich, nahe bei Jesus zu sein? Oder konzentriere ich mich auf die Katastrophen des Alltags? Ich möchte heute Morgen euch Jesus nahe bringen. Weil ich das so aus dem Neuen Testament für mich gelernt habe. Ich kann auf das Schlimme schauen in dieser Welt. Und bin gelähmt, wie das Karnickel vor der Schlange. Oder ich kann auf den Herrn schauen und bin frei, auf die Not des Alltags zu reagieren, da wo der Herr mir Gelegenheit gibt. Ich wünsche uns allen, dass wir das durchdenken, und dann auch handeln danach. Lasst uns darüber unterhalten, was der Herr Großes getan hat die Woche und nicht, was wir für Katastrophen in den Nachrichten gehört haben. Wenn uns das bewegt, was uns in den Nachrichten begegnet, dann haben wir eine Möglichkeit, eine Waffe. Dann setzt uns wirklich hin, lasst uns hinsetzen und betet dafür, ganz konkret. Und können auch ganz konkret den Herrn fragen, was ist da meine Verantwortung? Mit Spenden oder was auch immer, vielleicht hat auch eine Kraft, mit einer Schippe und einem Besen in diese Orte zu fahren. Das ist alles okay. Aber aus einem ganz anderen Grund heraus, weil der Herr nahe herbeigekommen ist. Lasst uns nicht vor der Angst und der Angstmacherei uns lähmen. Das Lustigste an diesem Brief, den ich bekommen habe, war, dass hintenher, bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und spenden Sie. Das kommt immer so ganz komisch dann am Ende. Also, was steckt dahinter? Heute Morgen möchte ich im Epheserbrief weitermachen und mache da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, Epheser 4, 32, und betrachten möchte ich mit euch Epheser 5, 1 bis 5. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das zielt als allererstes auf die Kinder Gottes. Gütig, mitleidig, vergeben, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und dann setzt der Apostel Paulus weiter, ab Vers 1 bis 5 lese ich: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat an dem Reich Christi in Gott. Da wollen wir uns gleich Gedanken drüber machen. Jetzt wenden wir unseren Blick hin zum Herrn Jesus und da sehen wir den Glanz seiner Majestät und das wollen wir dann auch besingen in dem Lied Nummer 61. Lied Nummer 61. Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Erst haben wir betrachtet, dass wir zueinander gütig, mitleidig, vergebend sein sollen und dürfen. Und damit wird beschrieben, wie Gott ist. Das ist eigentlich die schöne Botschaft dabei. Wenn wir betrachten, wie Gott ist, wie Jesus ist, dann geht einem doch das Herz auf. Er ist gütig. Er ist mitleidig. Er vergibt gerne. Warum sollten wir nicht zu Gott kommen und ihm unsere Schuld und unsere Sünde und unser Versagen immer wieder nennen? Wir haben schon eine Not und ein Problem damit, zumindest einige, will ich mich nicht ausnehmen, mit Versagen richtig umzugehen. Also mit meinem persönlichen Versagen ärgert mich viel mehr, wie wenn andere versagen. Das verzeihe ich mir auch nicht so gerne und so oft. Aber noch etwas anderes ist, wir geben es so schlecht zu. Und erstaunlicherweise geben wir es auch vor Gott schlecht zu. Wir wollen doch so gerne so perfekt sein. Und das einfachste Mittel, perfekt zu sein, ist, ich mache mir überhaupt keine Gedanken über mein Handeln. Und dann gibt es andere, die machen sich permanent Gedanken über ihr Handeln. Die brauchen eine andere Ansprache. Aber das Ergebnis ist immer gleich. Dem Herrn Jesus geben und annehmen, dass er es vergeben hat. Feierabend. Dann braucht's kein anderer mehr hochholen und dann brauche ich's für mich selbst aber auch nicht mehr hochholen. Denn wenn ich's für mich selbst hochhole, ist es Undankbarkeit. Und wenn ich's anderen für andere immer wieder hochhole, der hat aber vor 20 Jahren mir, dann ist es wie der Scheichsknecht, der in Wirklichkeit nicht vergibt. Und dann ist es gut, wenn ich mir selbst den Spiegel vor die Augen halte und sehe, ich bin ja auch nicht besser wie der andere. Das ist so heilsam, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen lassen vom Herrn, ich bin nicht besser wie der andere. Wir alle sind Sünder, es ist nicht einer, der Gutes tut und auch nicht einer. Und wir brauchen alle die Vergebung und wir brauchen alle die Güte Gottes. Und als Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, ist es umso wichtiger, dass wir das auch in dieser Welt heute leben, hauptsächlich untereinander. Doch eins ist dazu notwendig. Wir können nur dann Nachahmer oder Nachfolger Gottes sein, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben haben, wenn wir Erlösung von unseren Sünden bekommen haben und wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben. Wiedergeburt hat etwas mit Buße, mit Umkehr zu tun, mit Sinneswandel. Und die Not ist in unserem Glaubensleben, dass wir einmal grundsätzlich unseren Sinn haben wandeln lassen auf den Herrn Jesus hin und haben die Wiedergeburt erlebt. Aber doch, wenn wir ehrlich sind, schwanken wir mit unseren Gedanken wieder hin und her. Mal fallen wir wieder in das Alte und gucken das, was die Welt macht oder das, was wir früher waren. Und dann schwanken wir wieder hin zu Jesus und das geht alles hin und her. Ist sehr, sehr ermüdend und macht auch tatsächlich unfruchtbar. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir die Wiedergeburt erlangt haben, Nachahmer Gottes und Christi zu werden. Jeder Versuch des Menschen, Gott nachzuahmen oder Gott nur zu folgen, bevor er eine Wiedergeburt erlebt hat, kann nicht funktionieren. Aber wir als geliebte Kinder, da spricht der Paulus uns an, wie der Johannes auch, irgendwie haben wir es mit den Kindern, mit den Verwandtschaftsverhältnissen im Moment. Erst der Johannesbrief und jetzt auch der Epheserbrief. Wir sind Kinder Gottes und damit Nachahmer und können Nachahmer sein. Es ist ja ganz natürlich, dass Kinder ihren Eltern nachahmen. Manchmal würde ich mir das wünschen, das wäre nicht ganz so genau. Ich sehe da jemand grinsen, aber da merkt man auch, dass Kinder ein Spiegel von einem sind. So wie ich mich den Kindern oder der Familie gegenüber verhalte, so verhalten sich die Kinder auch. Das Spannendste, was ich beobachte immer wieder, ist, so wie die Mutter mit dem Vater oder der Vater mit der Mutter umgehen, so gehen die Kinder mit dem jeweiligen auch um. Schon mal aufgefallen? Und das, was wir da sehen, ist nicht unbedingt das, was uns gefällt. Aber ich bin nochmal beim Spiegel, schaut uns den Spiegel ins Gesicht, halten und ins Gesicht, das sind wir. Und Kinder eignen sich dafür. Aber Kinder Gottes sollen ja dem Herrn Jesus nachfolgen. Nachfolgen, das bedeutet, das zu tun, was wir den Herrn Jesus tun sehen, uns so zu verhalten, wie wir den Herrn Jesus tun sehen. Und das ist Nachahmen. Nachahmung, so lernt man ja, durch Nachahmung und durch Übung. Und mir fällt dazu immer wieder der griechische, altgriechische Lehrer ein, der Ale Pythagoras oder sonst irgendeiner. Das ist süß, wie der mit seinen Studenten umgegangen ist. Das ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es Frontalbelehrung in riesen Hörsälen. Aber die früher, da ist der Herr Lehrer vorgegangen und die Schüler sind nachgegangen. Und von Spurgeon sagt man, dass seine Schüler versucht haben, seinen Sprachrhythmus zu übernehmen, seine Tonlage zu übernehmen, weil sie gedacht haben, Sprachrhythmus und Tonlage hängt mit dem Erfolg, geistlichen Erfolg, den der Spörtchen hatte, kamen viele ja zum Glauben durch seinen Dienst, dass das zusammenhängen würde. Hat es natürlich nicht, hat auch nicht funktioniert, aber das macht sehr deutlich, was Nachahmung ist. Das heißt, dem Herrn nachfolgen, Schritt für Schritt. Wir können es auch sehen bei einer Bergtour durch den Tiefschnee. Es geht nichts Einfacheres, wenn der Bergführer vorangeht, die Spur tritt und der Nachfolger, der Nachahmer genau in dieser Spur weiterläuft. Der am Anfang hat die Arbeit. Und das ist hiermit gemeint. Wenn wir also Jesus wirklich nachahmen, wirklich nachfolgen und nicht aus der Spur laufen, haben wir es in unserem Glaubensleben viel einfacher. Nun ist der Mensch dazu geneigt, Experimente zu machen. Und dann kriegt der Muskelkater beim Bergaufstieg und dann überanstrengt er sich und dann funktioniert das Ganze nur noch mit Frust. Bleiben wir aber in der Spur der Nachfolge, die der Herr tritt, also für uns im Weg, dann ist es auch nicht so anstrengend und eine Garantie haben wir. Wir kommen ans Ziel und es gibt da noch ein wunderschönes Bild für, wenn die dann so über den Gletscher marschieren, seilen die sich an. Gibt es etwas Schöneres, an Jesus angeseilt zu sein, im Sicherungsseil des Herrn Jesus zu laufen? Und genau das tun wir als Kinder Gottes, wenn wir wirklich ihm nachfolgen. Komme ich nochmal zu den Lehrern zurück. Es gibt ja mittlerweile, dass die Schulen so Kräutergärtchen anlegen und so den grünen Gedanken lehren. Das nennt man heute Erlebnispädagogik, wenn die dann mit der Klasse dann hingehen und so Pflänzchen pflanzen und ein bisschen Unkraut jäten. Erlebnispädagogik. Das ist uralt, das sagt uns diese Bibelstelle auch. Lasst uns mit dem Herrn Jesus laufen, lasst ihm uns nachgehen, lasst uns nachahmen. Und das ist hier gemeint. Und dann werden wir erleben, wie er wirklich ist. Die Not, die ich dabei habe und die wir alle haben, ist, das wissen wir theoretisch alle. Jetzt komme ich wieder mit meinen Fragen. Leben und vor allen Dingen erleben wir es auch? Oder ist es Theorie? Also solange ich die Hände in die Hosentasche stecke und sage, naja, das ist alles richtig und biblisch und gut und wichtig, sollten wir alle tun und bewegen uns nicht in dieser Spur, werden wir es nicht erleben. Dann bleibt es graue Theorie und wir sind, das gibt eine Garantie, todunglücklich dabei. Weil das, was wir glauben und das, was wir erleben, zwei vollständig unterschiedliche Sachen sind. Und es hängt genau da dran. An der Nachfolge. Petrus schreibt zu diesem Gedanken, 1. Petrus 1, Vers 14 und 15, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, das heißt abgesondert, seid auch ihr im ganzen Wandel oder Leben heilig. Johannes sagt so, wir haben es betrachtet, 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Liebe Geschwister, ich könnte eigentlich hier an der Predigt aufhören, weil das eigentlich mein großer Flock heute Morgen ist. Sind wir wirklich Nachahmer des Herrn Jesus? Laufen wir in dieser Spur? Oder aber lassen wir von uns von allem Möglichen beeinflussen und laufen aus dieser Spur raus und probieren mal was Neues aus? Nicht wenige bleiben wir beim Schnee, fallen dann in die Gletscherspalte. Wie schön ist es, dass wir am Seil vom Herrn Jesus hängen. Er zieht uns jedes Mal raus, wenn wir da unten drin hängen und schreien. Und Kinder Gottes schreien immer, wenn es ihnen mies geht. Und das ist auch gut so. Da merken wir erst, dass wir am Seil hängen. Wenn wir immer schön der Spur nachlaufen, dann merken wir vielleicht gar nicht, dass der Herr Jesus im Seil vorangeht. Wenn wir abstürzen, dann merken wir, dass er uns hält, und das ist das, weil er es versprochen hat bei seinem Namen, dass er uns hält. Das ist die schöne Botschaft. Aber wir tun uns weh, wenn wir in dieses Auffanggeschirr reinfallen. Wenn ihr das mal mitgemacht habt, wenn ihr mal abgestürzt seid, ich habe mir mal einen Arm bald fast ausgekugelt, ja. Ich war ein Vierteljahr lang blau und konnte den linken Arm nicht bewegen, weil ich außerhalb der Spur auf Glatteis gekommen bin, bergrunter abgesegelt bin, über 20 Meter, und habe mich dann an so einer Krüppelkiefer festgehalten, damit ich nicht noch weiter absegel. Da hatte ich ein Vierteljahr was davon. Und das erinnert mich so an viele, viele Kinder Gottes, die in ihrem Glaubensleben unerträgliche Schmerzen leiden. Ihnen tut alles weh, wenn sie nur 5 Minuten drüber nachdenken, weil sie permanent abstürzen. Und warum stürzen sie permanent ab? Weil sie nicht in der Vorspur des Herrn Jesus laufen, sondern es besser wissen und eigene Wege gehen. Also mir hat das mit dem Absegeln und auf Eis kommen, da war so ein bisschen Nadel drauf, das hat man nicht so gesehen. Ich war auch super ausgerüstet, hat mir alles nichts genützt. Also ich passe heute auf, wo ich hintritt, wenn ich im Hochgebirge bin, auch wenn es Sommer ist und man mit Eis und Schnee eigentlich nicht rechnen muss. Ist ja gut, wenn wir was lernen, aber mancher lernt halt nicht. Ein anderer Gedanke, der vielleicht kommt, ja, ich soll ja Nachfolger Jesu sein, aber wie kann, oder Nachahmer Gottes, aber das geht ja gar nicht, weil er so hoch ist und wir so niedrig sind. Wie soll ich da Nachahmer sein? Gott wohnt doch in einem undurchdringlichen Licht und außer Jesus kann ihn niemand sehen. Der Herr Jesus selbst gibt uns die Antwort auf dieses Problem. Johannes 1,18, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und der Philippus hat es nicht kapiert und er fragt nach, wann können wir den Vater sehen? Und da antwortet Jesus, Johannes 14, Vers 9, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater. Und wir wissen ganz genau, was der Herr Jesus will, wie er gelebt hat. Gibt es 4 Evangelien, und wem das nicht reicht, und es reicht nicht, der hat dann die Auslegung des Bezeugen der Apostel, wie es funktioniert. So auch hier Paulus, der das bekräftigt. Paulus bezeugt von Jesus, denn in ihm, Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, 9. Wenn wir also Jesus Christus nachfolgen und ihn betrachten, ihn anschauen, so werden wir verändert in sein Bild hinein und dann folgen wir Gott nach. Deswegen ist es so wichtig, ich habe es am Freitag gesagt, ich wiederhole es nochmal, Christus allein. Christus alleine, nichts anderes. Denn Christus ist Gott. Wer das leugnet, ist Antichrist und antichristlich. Lasst uns daran festhalten, das wird immer schwerer werden. Ich will ja nicht den dunklen Propheten spielen, aber wir sehen die Zeichen der Zeit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nicht enthält oder aber ist eine Möglichkeit oder was auch sonst. Halten wir daran fest. Aber wie ist dieses Leben Gott nach, das Wandeln nach Gottes Wesen und dem Nachfolge des Herrn Jesus denn nur möglich? Ist ja nicht so, dass wir uns transferieren können durch Zeitschaltuhr oder was auch immer, Zeitreisen und jetzt auf einmal im Jahr null sind. Auch die Zeichen und Wunder, die der Herr Jesus für Israel getan hat, sind ja nicht unbedingt das, was wir tun sollen. Zumal wir wissen, dass Israel durch das Schauen zum Glauben kommt und die Gemeinde Gottes der Neuzeit durch Hören zum Glauben kommt. Das ist der große Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde. Nur so nebenbei, wenn euch der Gedanke neu ist, forscht mal in der Schrift. Für die Gemeinde ist immer das Hören, dann das Glauben und dann das Tun. Und für Israel ist immer, sie sehen und haben erkannt, tun's oder lasst's. Deswegen hat Israel auch immer das Problem gehabt, dass sie die Generation, die Gott erlebt hat, die Generation, die durchs Rote Meer und durch die Wüste gewandert ist, die in das Land der Hebräer einmarschiert sind, die hatten ein klares Gottesbild erlebt. Und dann haben sie sich Riten bekommen von Gott und Feiertage, damit sie sich daran genau erinnern, was Gott für sie getan hat. Weil die nachfolgenden Generationen halt nicht mehr so oft gesehen haben. Heute spricht der Heilige Geist: Wenn ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Und das tut er individuell und das tut er auch heute Morgen. Also, wie soll unser Leben aussehen? Ihr wisst ganz genau, was kommt, steht ja auch im zweiten Vers, den wir betrachten wollen. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wandelt in der Liebe. Jeder, zu dem der Apostel hier redet, war oder ist ein Sünder gewesen, war oder ist ein Sünder, tot in Sünden und Vergebung, für das Gericht vorbereitet und es gibt keine andere Möglichkeit, außer Jesus diesem Gericht zu entgehen. Durch die Gnade des Gottes ist der Sünder angesprochen worden und wurde dahin gebracht, die Liebe Christi zu erkennen. Und dann hat er die Möglichkeit, es anzunehmen oder abzulehnen. Gott tut alles, aber Ja sagen liegt in unserer Verantwortung. Gott bereitet alles vor. Ich weiß, dass es böse Menschen gibt, die sagen dann, ja, was ist wichtiger? Gottes Tat oder unser Ja sagen, was rettet uns? Ganz klar, es ist Gottes Tat. Ohne dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, gibt es keine Errettung, da können wir 100-mal Ja sagen, wie wir wollen. Es nützt nichts. Und doch zwingt uns Gott nicht. Hat Gott Satan als Satan geschaffen? Nein. Er hat ihn als mächtigen Engelsfürsten geschaffen, der aber die Möglichkeit hat, sich zu Gott zu halten aus Liebe oder gegen Gott zu rebellieren. Und der Mensch, der gefallene Mensch seit Adam, hat diese Gabe auch, seitdem er von der Frucht gegessen hat, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und er kommt damit nicht zurecht. Er entscheidet sich nicht für das Gute und deswegen bleibt er beim Bösen hängen. Also es gibt auch eine Aktivität der Kinder Gottes und das ist in unserem Glaubensleben auch. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, jeden Tag neu in den Fußstapfen des Herrn Jesus nachzufolgen oder Nachahmer Gottes zu sein. Liebe ist ja ein ganz tolles Wort und ich erkläre es ja immer wieder, was es heißt. Liebe, der Wille zur Gemeinschaft, Liebe, das Wohl des anderen zu suchen. Und Johannes, 1. Johannes 3, 18, der ist ja Mann der klaren Worte, der schreibt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich sag's mal ein bisschen böse, labern können wir alle gut. Ach, so salbungsvoll daher schwätzen, hat aber noch niemand geholfen. Sondern Liebe wird sich im Verhalten deutlich machen. Und was bedeutet das denn hier im zweiten Vers des Epheserbriefs, Kapitel 5, steht, uns selbst hingegeben haben. Haben wir uns hingegeben? Als allererstes dem Herrn Jesus und als zweites dann den Geschwistern hingegeben. Das heißt, für sie da sein. Wie viel Not haben Menschen, auch geistliche Menschen schon gehabt, die der Meinung war, ich habe ein Recht auf mein Leben. Es ist schon ein Irrtum. Zwei Irrtümer in dem Satz. Das erste ist mein Leben. Wenn ich Kind Gottes geworden bin, gehört das Leben, das Gott mir sowieso geschenkt hat, erst recht nicht mehr mir. Also es ist Gottes Leben. Er entscheidet, was mit meinem Leben geschieht. Ich sage auch mein Leben, was in meinem Leben geschieht. Und er setzt auch den Endpunkt, wenn er sich zu mir holt. Kinder Gottes dürfen in der Gewissheit leben, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Und er entscheidet es. Unser Leben, das er uns gegeben hat, haben wir ihm wiedergegeben. Also, das ist das Erste. Und wir geben es hin dem Herrn Jesus, so wie Christus sein Leben, das ihm von Gott gegeben war, dem Vater gegeben hat und tatsächlich am Kreuz dafür gestorben ist, für die Sünde der Welt. Und wir geben das auch den Geschwistern hin. Wo diese Hingabe nicht erfolgt, es gibt ja Menschen, die sind absolut vom Egoismus geprägt. Ich meine mir mich. Alles dreht sich nur ums Ich. Die werden in ihrem Glaubensleben nicht glücklich werden, weil sie keine Nachahmer sind und weil sie die Schönheit des Gebirges, dieses Wanderwegs niemals sehen werden. Ich bin schon irgendwie im Urlaubsmodus, obwohl es erst im Oktober wird. Aber ihr versteht, was ich meine. Und da geht es dann tatsächlich um die Tat und die Wahrheit und nicht ums Wissen und ums darüber reden. Wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns selbst hingegeben hat, das ist der Maßstab, das ist die Tat. Wo kein Wille ist, sich hinzugeben dem Herrn und anderen, wird auch die Freude und die Erfüllung fehlen. Ich rede nicht von Errettung. Errettet tut der Herr. Und er hat unser Leben genommen und er bringt uns zum Ziel, er bringt uns zum Gipfel. Das ist das Leben mit ihm. Aber wie wir diesen Weg erreichen, das hängt auch gut von uns ab. Wenn ich selbst läuft, der wird eine Weile getragen und manchmal wird er hinter sich hergezogen. Könnt ihr euch vorstellen, hinter dem Herrn Jesus hergezogen? Wisst ihr, wie das ist, über ein Schotterfeld gezogen zu werden? Das tut richtig weh. Manche Kinder Gottes lassen sich einfach fallen und werden dann und meinen, sie werden getragen. In Wirklichkeit werden sie den Schotterweg hochgezogen. Und merken es nicht mal, weil sie nicht bereit sind aufzustehen. Und Gott möchte, dass wir ihm nachgehen und uns nicht nachtragen lassen. Das hängt damit zusammen, dass wir vor Gott so wertgeachtet sind, dass jeder von uns eine eigene Persönlichkeit ist. Er hat uns als Persönlichkeit geschaffen. Und nicht irgendwie als stumpfsinniges Wesen. Nein, wertgeachtet bedeutet aber auch Verantwortung. Wertgeachtet mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben ist, bedeutet Verantwortung und bedeutet selbstständig laufen. Meinen Willen unter den Willen des Herrn Jesus tun. Das möchte Gott. Das erwartet er von uns. Dafür hat er uns ausgerichtet und dafür ist es niemals zu spät. Außer wenn wir die Augen zumachen. Und wenn es einen Preisrichterstuhl Gottes gibt, und den gibt es, davon bin ich überzeugt, dass nicht jedes Kind Gottes gleich beurteilt wird. 1. Korinther lesen wir das, diese Preisrichterstuhl Christi. Dann wird genau das die Frage und die Beurteilung sein. Und ich warne davor, weil ich das schon gehört habe. Ach, Hauptsache ich bin gerettet und wenn es wie durchs Feuer ist, Haare wachsen wieder nach, wenn ich sie mir angekokelt habe. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ja, gerettet als Kinder Gottes, aber doch bitteschön nicht Holz und Stroh, sondern edle Steine, Gold und Silber. Wisst ihr, Liebe ist ja auch dem anderen gefallen wollen. Wollen wir dem Herrn Jesus gefallen oder ist es uns egal, was er von uns denkt? Und wenn es uns nicht egal ist, Ist das nur ein Gedanke oder ist das die Tat? Ich weiß von einem alten Bruder, der hat sehr, sehr viele Menschen zum Glauben führen dürfen in seinem Glaubensleben, muss ein begnadeter Seelsorger gewesen sein. Die letzten Jahre seines Lebens hat er damit verbracht, die persönliche Heiligung zu suchen. Das heißt, er hat sich die letzten Jahre seines Lebens immer mehr an Jesus geklammert. Er hat das Tun, die Aktion, sag ich mal, auf einmal erstmal weggelassen, sondern hat sich ganz auf Jesus konzentriert und aus diesem Konzentrieren auf Jesus hat er wieder für andere Menschen, bei anderen Menschen gedient. Wo war er der beste Seelsorger, vorher oder hinterher? Hinterher. Die Konzentration auf Jesus, die persönliche Heiligung als Voraussetzung, um andere dienen zu können. Der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden sagt den Jüngern, bevor die Knechte des hohen Priesters kamen, Johannes 14, 30 und 31, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Gar nichts. Absolut anti. Aber damit ihr Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue oder darum tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Und damit möchte ich schließen. Lasst uns aufstehen, auch in den Katastrophen dieser Tage, die uns so matt machen wollen, die uns so kaputt machen wollen, die uns, ja, nach unten ziehen, die uns frustrieren und lähmen wollen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Ich sage es nochmal, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn ihr davon hören werdet, von Kriegs- und Kriegsgeschrei, von Katastrophen und, dann erhebt die Häupter, dann guckt nach oben und dann werdet ihr sehen, dann werden wir sehen, dass der Herr Jesus nahe bei uns ist. Ob er dann für alle kommt oder die Entrückung noch einen Augenblick dauert. Wir legen es immer für die Entrückung aus. Nein, es geht auch darum, dass wir sehen, der Herr Jesus ist nah bei uns. Und deswegen können wir voller Freude, voller Trost und voller Hoffnung sein. Was ist das Ende eines solchen Lebens, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne? Ich lese es einfach mal vor, dieses Lied. Die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch sehen wir die Sonne nicht. Doch schon zieht ein neuer Tag herauf und das Licht des Morgens leuchtet auf. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch überhand. Doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst, wir danken dir dafür. Das Lied ist über 30 Jahre alt. Und damals konnte man sich das nicht vorstellen, dass es so wird wie heute. Und doch ist es wahr. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen.